This place isn't a paradise. It's a prison. Out here, we're trapped.
We're free.
In this endless, eternal cycle.
Ihr hört Cutscenes, den kritischen Gaming-Podcast mit Lara Kalbert.
Hallo!
Rainer Siegel.
Hallo!
Und im Rückblick aufs Gaming-Jahr 2021, ich bin Christian Eichler. Hi! Schön, dass ihr beide da seid. Nicht ein bisschen früher, nicht direkt im Jahres-Super-End-Stress, dem ich die Leute hier abgreife, sondern ein bisschen früher. Wir nehmen am 1. Dezember auf und wenn die Tage kürzer werden, dann wird dieser Podcast ja manchmal ganz kurz zu einem Gaming-Podcast und wir schauen an, was ist denn so da eigentlich so passiert in diesem Jahr. Ist für euch jetzt schon so ein bisschen Rückblicksstimmung? Wie ist es bei dir, Rainer? Oder ist das erst so, wenn Weihnachten tatsächlich da ist?
Ja, ich bemühe mich immer, dass ich ein bisschen vorher schon an die Rückblicke denke, weil das sind ja Texte, die man wunderbar vorschreiben kann eigentlich. Zumindest das meiste vom Jahr ist ja schon vorbei. Das heißt, ich habe schon ein bisschen angefangen, für mich so die GOTY-Listen zu machen, die Game-of-the-Year-Listen. Und ja, es kommt zwar im Dezember erfahrungsgemäß immer noch das eine oder andere Spiel, was man vielleicht dann doch noch draufschaufeln möchte, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, das war's. Also ja, man kann schon zurückblicken ein bisschen, denke ich.
Wie ist bei dir, Lara?
Ich mache ja traditionell eigentlich überhaupt nicht sowas wie klassische Spielerückblicke.
Und ich zwing dich einfach jedes Jahr.
Ja, ich weiß, du zwingst mich immer dazu und ich bin dann immer mega gestresst, weil ich hasse solche Listen. Okay, kann mich doch nicht entscheiden.
Ich kann auch aufhören zu fragen.
Nein, alles gut. Es kann ja auch gut sein, wenn man gezogen wird, nochmal da so ein bisschen drüber über solche Sachen. Wir machen bei Polygamy ja eher so diese die Rückblicke traditionell eher im nächsten Jahr, weil dann halt wirklich das Jahr auch vorbei ist und man hatte eher die Zeit der Feiertage und zwischen Jahren, um das nochmal wirklich zu reflektieren und danach dann drüber nachzudenken. Und wir sind jetzt auch dazu übergegangen, eher thematisch zu denken. Das wollen wir auch wieder für 2021 machen. Und deswegen, ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung, guter Einstieg. Und ich freue mich auch immer hier mit euch da das zu machen, weil das irgendwie schon nochmal, ist halt immer ein bisschen was anderes und ist immer schön mit netten Leuten über Games zu podcasten, die man so ein Jahr lang gespielt hat und sich vielleicht wieder in Erinnerung zu rufen, was man vielleicht schon wieder vergessen hat vom Anfang des Jahres.
Total, aber ihr habt recht, also stehen uns noch so ein paar Sachen auch ins Haus, ne? Also hier Solar Ash, dieser Hyperlight Drifter-Nachfolger, kommt morgen oder wann raus. Yeah. Und die Halo Infinite Singleplayer-Kampagne, die ja wahrscheinlich mega krass einschlagen wird, weil es ja im Game Pass drin ist, die haben wir natürlich auch noch nicht gespielt, aber sonst so, ja, da haben wir wahrscheinlich so ein bisschen einen Überblick, aber ich habe euch ja auch so gefragt nach Listen und so und diesmal habe ich auch wieder das Gefühl, es sind fast nur Indie-Games drauf, liegt natürlich auch daran, dass wir alle und da glaube ich vor allem auch ihr beide auch viele von denen spielt oder einfach einen guten Überblick habt, aber auch so hatte ich das Gefühl, dieses Jahr aufgrund von Corona und auch anderen Sachen, hatten wir irgendwie nicht dieses eine große oder mehrere große Blockbuster-Diskursspiele, oder? Also ich meine, Cyberpunk ist noch so reingeschlittert mit in dieses Jahr und dieser ganze Crash. Aber sonst sowas wie Last of Us oder was es da sonst immer noch so gab in den anderen Jahren, gab es irgendwie dieses Jahr nicht. Was habt ihr so das Gefühl, was war das für ein Spielejahr, Rainer? War das anders als sonst?
Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall ein schlechtes Jahr für AAA, obwohl jetzt kann man natürlich diskutieren, ob diese Trennung zwischen AAA-Spielen und Indie überhaupt noch sinnvoll ist, weil man könnte ja sagen, 98% aller Spiele, die erscheinen, sind Indie, wahrscheinlich sogar 99%, weil die großen AAA-Launches, das sind ja nur mehr eine Handvoll im Jahr eigentlich, weil sich eben die ganz großen Publisher ja jetzt eigentlich eher darauf konzentrieren, eben die hyperlukrativen Blockbuster-Spiele zu machen, schon seit ein paar Jahren. Das ist ein bisschen analog zur Filmbranche eigentlich, kann man sagen. Das heißt, es bringt einem großen Publisher mehr, ein riesengroßes Spiel, um hunderte Millionen Dollar zu entwickeln und dann eben im Bestfall ja das alles doppelt, dreifach, 15-fach wieder reinzuspielen.
Es ist geil, es hört mir gerade auf, sorry, dass ich reingeritscht, aber im Gegensatz zum Film ist es halt witzig, dass man auf diese Spiele fast alle irgendwie, also die meisten sind ja PC-Spiele und dass man so guten Zugriff aber darauf hat, ne? Also wenn dir jemand sagt, ey, hier dieses Indie-Spiel, schau dir das mal an,
genau,
dann kann man immer sagen, ja, okay, mache ich. In meinem Film ist das so, ja, habe ich irgendwo obskur auf dem Festival gesehen, weiß nicht, ob das irgendwo rauskommt.
Ja, genau, das ist eben das ist der große Unterschied dazu, dass eben dadurch, dass das Indie so gewachsen ist in den letzten Jahren, man kann es nicht mehr sagen. Also ich glaube, der ganze Mittelbau der ganzen großen Industrie ist ja quasi Indie geworden. Das heißt, das, was früher eben große Publisher so als Mid-Range-Games gemacht haben, Double A, wenn man so will oder so, das gibt's nicht mehr, weil die haben alle ihre Entwicklerstudios abgestoßen, die sind alle in die glorreiche Selbstständigkeit entlassen worden und müssen da jetzt so als Hochglanz-Indies ihr Dasein fristen, mehr erfolgreicher oder weniger erfolgreich, je nachdem. Ja, und ich glaube also, dass dieses Spielejahr, das steht immer noch ein bisschen eigentlich so im Schatten von Cyberpunk eigentlich, weil das war ja mehr oder weniger der Vorbote von all den vergeigten AAA-Launches, die man da jetzt so in den letzten Wochen und Monaten auch irgendwie zu sehen bekommen hat. Das ist auch kein Zufall, glaube ich, weil die Spiele werden eben, wie gesagt, immer teurer, sie werden immer größer, damit wird auch die Fehleranfälligkeit höher und der Hype wird auch immer größer gleichzeitig. Das heißt, die Erwartungshaltung an dieses eine riesengroße Spiel, von dem ich jetzt schon 3 Jahre lang immer wieder was lese, der wird immer größer und der wird immer unrealistischer gleichzeitig, weil es gibt kein Softwareprodukt so einer Größe, das beim Launchtag nicht ein Wrack wäre, kann man sagen. Und Indie hat ja da ein wunderbares Modell gefunden, um dem entgegenzuwirken, nämlich Early Access. Sprich, man gibt ein Spiel auf den Markt und sagt, okay Leute, das ist noch nicht fertig, das ist so, wir arbeiten dran, ihr könnt schon mal reinspielen, helft uns ein bisschen mit Feedback etc. Das würde keiner für 70, 80, 90 Euro bei Cyberpunk Deluxe Edition haben wollen. Tja, es ist natürlich trotzdem nicht fertig und so geht es halt großen Launches in diesem Jahr mehrfach. Also ich glaube auch, das, was mit der GTA Trilogy da passiert ist, ist ja auch ein Bauchfleck mehr oder weniger gewesen. Battlefield 2042.
Sehr interessant eigentlich, weil es Rockstar ist, ne? Und ja, bei denen immer, also man hat ja so bei so ein paar Leuten immer das Gefühl, Sony und Rockstar vor allem, die knechten ihre Leute so lange und lassen so lange polieren, dass wir jetzt bei zum Beispiel sowas in dem Last of Us 2 hatten wir nicht diesen Totalausfall an Bugs oder sowas, ne? Und interessant, dass es jetzt aber auch Blizzard, Rockstar und so diese.
Ja, aber gut, dass du es jetzt sagst, nämlich das Knechten ist, glaube ich, ein großer Teil dieses Problems auch und dieser Misere, ja. Denn die Zustände in der großen AAA-Branche, die waren ja 2021 auch immer wieder Thema, hat ja jetzt irgendwie so die Kulmination gefunden mit dem Activision Blizzard-Desaster da jetzt, wo er so, ja, shit hits the fan mehr oder weniger. Also ich glaube, das war das Jahr, wo AAA die Grenzen aufgezeigt wurden in gewisser Weise, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also dieses Thema zieht sich ja jetzt schon seit ein paar Jahren durch. Sei es jetzt irgendwelche Dinge, die öffentlich gemacht werden, was so die Arbeitsplatzsituation ausgeht für vor allem Marginalisierte und Frauen. Aber eben auch, es bilden sich jetzt mehr und mehr erste Bestrebungen, wirklich auch Gewerkschaften in dem Bereich zu gründen, was ja in den USA lange, lange, lange Zeit eher überhaupt nicht Thema war. Also im Videospielbereich, in den anderen klassischen Industriebereichen gibt es ja in den USA auch schon ewig Gewerkschaften. Und dieses, da kommt natürlich auch das Thema Union Busting wieder hoch und so weiter. Also das hat jetzt dieses Jahr nochmal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, ein bisschen mehr Raum eingenommen. Und ich glaube, weil du auch gerade GTA gesagt hast und so, ich glaube, dieses Jahr habe ich gemerkt, es ist wieder so ganz viel auch von AAA oder früheren Hits als Remake nochmal rausgekommen. Es kam ja die Mass Effect Trilogie raus nochmal, es kam Alan Wake nochmal raus und das waren ja gut gemachte Spiele, die waren ja auch sauber programmiert. Da kann man ja wenig dran kritisieren eigentlich. Gerade Mass Effect nach dem Bug-Desaster von dem letzten Einzelspiel ist ja auch schön, dass man das nochmal hinkriegt. Und also ich glaube, es kamen auch einfach echt viele Spiele nochmal für PS5 raus, die letztes Jahr auf PS4 rauskamen so oder nochmal auf Switch und so. Also ich glaube, das ist auch so ein Teil davon, warum wir jetzt nicht diesen einen Blockbuster hatten, abseits von diesem Cyberpunk-Desaster, weil viele sich damit aufgehalten haben, das zu portieren oder nochmal neu aufzupolieren.
Oder weil ihre Entwicklung so lange dauert, also das ist ja auch was einfach so krass ist, finde ich mittlerweile. Also es war jetzt das 10. Jubiläum von Skyrim und wir haben seit 10 Jahren in dieser Reihe kein Spiel mehr gesehen, ne? Also wir wissen noch 11.11.2011, wie wir das wahrscheinlich alle gekauft haben. Und wie lange diese Entwicklung jetzt dauert von diesen Spielen, dass die auch sagen müssen, also wisst ihr, dass auch EA immer sagen muss so hinter der Ecke hervorkommt, hallo, wir machen noch Dragon Quest, hallo, wir machen, irgendwann kommt's noch mal ein neues Spiel von uns. So, hier ist noch mal das alte oder auch Nintendo mit Metroid Prime oder sowas, also diese ganzen Sachen so. Das ist auch was, wo man mittlerweile, finde ich, so abzählen kann, okay, wie viele ist geil. Elder Scrolls werde ich eigentlich in meinem Leben noch erleben. Sind es drei oder irgendwie sowas? Also das ist doch verrückt geworden. Ja,
aber dafür kannst du es dann am Toaster spielen wahrscheinlich.
Das ja, ich wollte gerade sagen, Skyrim hat es halt geschafft, über die 10 Jahre jedes Jahr mindestens eine neue Plattform für sich zu erobern. Und wenn es die Waschmaschine war.
Plattform, also aber gutes Stichwort, weil das ist auch, ich finde sowieso der Time Loop und die Verschiebung sind ja große Themen in den Games gewesen, aber auch in unserem Leben. Also jetzt, wo ein neuer Lockdown anfängt und man sich denkt, was, habe ich das Level nicht exakt so schon mal gespielt? Aber ein anderer Satz, den ich auch exakt so im letzten Podcast quasi gesagt habe, ist, ich hätte gerne eine PS5, leider kann man sie ja nicht kaufen, würde schon gerne mal Demon's Souls spielen, habe aber keinen Bock, irgendwelchen Bots hinterher zu rennen und weiß auch nicht, ob ich unbedingt für eine Konsole Vollpreis zahlen will, wo ich ein Spiel spielen will. Nein, das stimmt nicht. Returnal ist dieses Jahr dazugekommen. Es gibt noch einen zweiten Grund, die für mich zu kaufen. Und das will ich euch einmal mal fragen. Seid ihr mittlerweile in Next Gen drin, Lara? Letztes Jahr war es noch nicht der Fall.
Nein. Mir geht es, ist wirklich so. Es ist so, wie so täglich größtes Konsolenmangel-Murmeltier. Ich habe es mittlerweile fast aufgegeben. Ich hatte ja gehofft, dass ich spätestens jetzt zu Weihnachten mir eine holen kann. Aber es ist ja nach wie vor so, dass es totaler Quatsch ist. Man kriegt die ja gar nicht normal. Man muss da ja immer, es gibt immer so Mini-Chargen und die sind dann immer sofort nach einer Sekunde weg. Also ich habe es aufgegeben, ehrlich gesagt. Und bevor es die nicht ganz normal im Laden gibt, dann halt nicht. Ist halt so. Und ja, es kam jetzt dieses Jahr nochmal insgesamt wahrscheinlich 5 PS5-exklusive Titel raus, von denen mich dann auch wieder 2 interessiert haben. Also ist jetzt nicht so schlimm. Returnal hätte ich sicherlich gerne mal selber gespielt und noch 1-2 andere, aber ist nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist genau das Problem, das habe ich immer noch. Und das ist schon sehr seltsam, dass wir ein Jahr später noch das gleiche Problem haben.
Und das Witzige ist ja auch übrigens, dass die Spiele ja auch, also nicht nur so lange dauern, sondern sie auch so teuer werden, Rainer hat es gesagt. Und deswegen kommen die ja auch jetzt irgendwann für PC. Also man denkt ja auch immer noch bei Demon's Souls und Returnal, okay, oder spiele ich es dann in 1,5 Jahren, wenn sie es auf Steam rausbringen vielleicht. Bist du in Next Gen drin, Rainer?
Absolut nicht, nein. Also ich hatte auch eigentlich, nein, es ist schräg, wenn man sich überlegt, wir sind eigentlich 3 Menschen, die sich ja beruflich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Und es ist auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Professionellen so, dass da maximal die Hälfte es geschafft haben, eine PS5 zu ergattern. Und es gibt auch für mich zumindest wenig Gründe, weil ich habe jetzt so in meiner Berichterstattung und dem, was ich schreibe, nicht so diesen Anspruch, alles abzudecken, wirklich. Also ich habe mit Indie genug zu tun, sagen wir mal so. Also das ist mein Fachgebiet, mein Schwerpunkt mehr oder weniger. Und da ist es mit PlayStation, mit Sony ja nicht so weit her, könnte man sagen. Es gibt zwar was, aber nicht so viel. Und PS5 exklusiv gar nichts. Also eben Returnal habt ihr genannt, Demon's Souls, das hätte ich auch ganz gern mal gespielt in der
Und Ratchet und Clank und Astrobot, oder? Das sind so die Sachen, wie man...
Ja, aber die sind eigentlich egal. Also mit Ratchet und Clank ist sicher ein tolles Spiel, ist auch grafisch wunderbar gewesen. Also was ich gesehen habe, ist wirklich beeindruckend, aber deshalb würde ich mir keine PS5 kaufen. Also ich habe mich auch, genauso wie du, Lara, wenig bemüht, muss man sagen. Also wenn ich mich da in irgendwelchen Listen eingetragen hätte und mit Erinnerungen, dass mich um 3 in der Früh der Wecker weckt, wenn es bei mir
dann hätte man eine, gibt, auf jeden Fall.
Dann hätte ich vielleicht eine. Stattdessen habe ich wirklich, ich habe mir ein Steam Deck vorbestellt. Ich muss das zugeben. Na, mir scheint das für mich sinnvoller und
zielgerichtet. Du bist aber auch der beste Kunde dafür, der mir einfallen würde.
Ja, irgendwie schon, weil ich habe außerdem, jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja selbstständig und arbeite immer im Homeoffice und ich habe in meinem Büro, ich lebe den Traum, ich habe eine Hängematte im Büro. Das heißt, ich könnte dann, wenn ich das Steam Deck habe, ja, mein Lebenstraum wäre perfekt, in der Hängematte liegen, Videospiele spielen und dafür bezahlt werden. Fantastisch. Ja, also das kommt alles erst nächstes Jahr. Ja, PS5, ich werde mir wohl eine zulegen. Für mich ist es so, ich glaube, eine Xbox brauche ich mir nicht mehr kaufen, weil, wie du gesagt hast, es kommt alles für PC. Ich komme ja auch eher vom PC, spieltechnisch her. Und ja, inwieweit diese Plattformen noch zeitgemäß sind, ist sowieso die Frage, weil das Absurde ist, ist so ein kleines Bonmot, nächstes Jahr wird es dann so sein, dass man das Steam Deck, das heißt diese PC-Plattform, wird das einzige Handheld sein, auf dem man Days Gone und God of War und Horizon Zero Dawn, diese ganzen PlayStation-Exklusivtitel, die ehemaligen, tatsächlich auf einem Handheld spielen kann. Ja, das ist vielleicht so ein Zeichen der Zeit auch. Also ich freue mich drauf. Eine PS5 werde ich mir wohl auch zulegen, weil ich freue mich auf die Controller eigentlich, muss ich sagen.
Ja,
ansonsten... Ja, Grafik besser, Grafik wunderbar, Grafik ganz toll. Ich glaube, die Next Gen, die muss ein bisschen erst beweisen, was jetzt so das Coole dran ist. Ich habe vor dem Erscheinen ein bisschen geätzt, ja, okay, jetzt kommt die ganz neue Hardware-Generation und was gibt's drauf für Spiele? Devil May Cry in Neuauflage, Demon's Souls in Neuauflage, ja, das kann doch nicht der Grund sein dafür.
Aber ja, das ist aber auch ein Gefühl, das man auch total hat, finde ich, dass man, wenn man in so AAA schaut oder sowas, nicht dieses Gefühl hat, da jetzt, also man verpasst ein bisschen was, aber man hat nicht so das Gefühl, so ich muss da jetzt unbedingt dabei sein. Und was ich total vermisse, sind die Videotheken. Ich würde mir, glaube ich, gerne eine PlayStation 5 einfach ausladen mit Demon's
Souls. Aber die hätten doch sowieso auch keine.
Genau, es gibt das nämlich online auch, die haben es auch nicht. Aber ich finde so dieses, also ich habe auch schon wen gefunden in Leipzig, mit dem ich auch zusammen eine PS5 vielleicht kaufen würde oder sowas. Also ich merke wirklich, ich brauche es wirklich eigentlich nur ab und zu mal für den einen Drop. Aber lass uns doch vielleicht mal genau zu Spielen kommen. Gab es bei euch irgendwie thematisch was, wo ihr sagt, das war irgendwie dieses Jahr neu, das war interessant oder sowas? Ich habe ja schon gesagt, also der Time, vielleicht fangen wir mal da an. Der Time Loop, das Roguelike und sowas, das ist auf jeden Fall immer noch on vogue und es wurde ja mit Hades letztes Jahr noch krasser, habe ich das Gefühl, in den in Anführungsstrichen Mainstream gepusht. Also ein Spiel, was unglaublich erfolgreich war, dann als es auf die Switch halt gekommen ist, bei den Game Awards Game of the Year gewonnen und so weiter, auch wenn wir natürlich wissen, dass es die Roguelikes und sowas schon viel länger gibt. Aber diesmal hat das nicht abgerissen, sondern wir haben zwei eigentlich, fand ich, sehr untypische Spiele bekommen, die viel besprochen wurden. Einmal eben Returnal auf der PlayStation 5, quasi das Roguelike-Shooter, bisschen Metroid-mäßig vielleicht, und dann Deathloop von Arcane, quasi ein Spiel, das sehr viel Inspiration, hatte ich das Gefühl, von Outer Wilds sich genommen hat. Also wir befinden uns in einem Time Loop auf einer Insel, wo so eine verrückte Party abgeht, weil die Leute, die in diesem 60s-Setting halt leben, es hat so ein bisschen auch was von James Bond und vielleicht auch so ein bisschen Blaxploitation, dieser ganze Vibe, die leben quasi immer wieder den gleichen Tag. Und man selber muss diesen Loop brechen, indem man 6 verschiedene Visionaries, glaube ich, tötet. Und man muss dann quasi rausfinden, wie könnte man sich vorstellen, einem riesigen großen Hitman-Level eigentlich. Also Hitman ist ja theoretisch auch ein Time-Loop-Game, ohne dass es intradiegetisch in der Story einen Time-Loop gibt. Aber so spielt man es ja. Und das ist ja auch der Witz bei diesen ganzen Time-Loop-Roguelike-Sachen, dass man da oft diese intradiegetrische Ebene mit der extradiegetrischen verbindet, also dass wir was wieder immer wieder wiederholen, was ja eh bei Spielen so ist, wird dann halt auch auf einer Story-Ebene uns verhandelt. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ich fand es nur spielerisch einfach nicht so interessant, weil das Spiel, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr bestimmt auch, wisst ihr, wenn Spiele eine Idee, und man denkt, man spielt es so und denkt sich so, ah, das ist eigentlich total clever, aber du traust dich noch nicht, all in zu gehen, denn du kannst dieses Spiel eigentlich spielen, indem du einfach irgendwelchen Markern hinterher rennst und einfach die Aufgaben machst, die angezeigt werden. Also du kannst dir quasi Returnal, wäre wahrscheinlich interessanter, wenn man von Anfang an sagen würde, ich spiele das ohne die Spielhilfen, aber das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil die ja auch da sind, wisst ihr, wenn man sich so künstlich schwieriger machen muss, um das gute Spiel da rauszuholen. Also ich fand es beeindruckend, aber letzten Endes habe ich mich da irgendwie durchgeglitscht und durchgestottert und bin von irgendwelchen Balkons runtergesprungen und dann war das Spiel halt durch, so ein bisschen bei meiner Erfahrung damit.
Ja, ich habe Deathloop nur ganz wenig gespielt, ich habe es angespielt, ich habe es auch nicht rezensiert für FM4 oder andere meiner Outlets. Es ist ja auch das Spiel ist ja auch ein seltsames Zeichen seiner Zeit eigentlich, wenn man es so will, weil es ist ja ein Spiel, was, ich weiß nicht, es ist auf der PS5 gekommen, aber es ist ja, Arcane ist ja jetzt mit Bethesda für Xbox exklusiv.
Weil die diese beiden Deals noch hatten, genau, ne? Für das und dieses andere Spiel. Ne?
Und das andere seltsame ist ja auch, also diese starke Betonung des Zeitloops, also wir hatten ja bei FM4 in der Plaudersendung, die ich da mit Cornelie und Robert Glashütten habe im Extra-Leben, hatten wir da eine eigene Ausgabe zum Thema Zeitschleife. Und jetzt kann man natürlich logischerweise sagen, ja, natürlich, die ganzen Spiele, die wir da besprochen haben, da gab es noch keine Pandemie, als die angefangen wurden. Aber es kommt einem schon, es passt schon recht gut zur Zeit, oder? Weil es kommt sich jeder von uns wahrscheinlich ein bisschen vor, als dieses grauenhafte, furchtbare Déjà-vu, jeden Tag, jeden Monat, jeden Winter wieder, man sitzt schon wieder zu Hause. Genauso wie vor einem Jahr, man macht schon wieder dieselben Sachen und in gewisser Weise, man redet auch über dieselben Sachen, ja, und es nimmt kein Ende. Das heißt, entweder es ist so, dass das tatsächlich sehr
ist das Zeitgeist Leben selbst entspricht. Nicht ein großer Zeitloop, in dem
ja, sich die könnte man so sagen, aber ich muss auch sagen, also für mich war, also wenn die Frage von vorher war ja, was für mich so, es war sicher das Jahr des Zeitloops in gewisser Weise und wo eben auch diese Spielstruktur ja mehr wahrscheinlich ins Bewusstsein gerückt ist, eben durch den Erfolg von Roguelikes. Es gibt ja auch im Film, das weißt du sicher besser, es gab ja irgendwie Boss-Level, den Film, und eben mit dem wo eben diese Spielstruktur da irgendwie ganz wichtig ist, oder Free Guy mit Ryan Reynolds, wo auch irgendwie Spielwelten und Spielmechaniken und Spielphilosophie mehr oder weniger in den Film einen Eingang findet, weil es eben ein großes Thema ist, das eben für größere Teile der Gesellschaft interessant ist als je zuvor. Aber ich würde sagen, für mich wäre eigentlich so das große Ding des Jahres eigentlich, und zwar, ich habe es vorher schon gesagt, einerseits im Negativen, andererseits im Positiven, nämlich unfertige Spiele. Also ich glaube, Early Access hat dieses Jahr tatsächlich einen wahnsinnig großen Sprung gemacht, weil nämlich, ein Name muss da natürlich genannt werden, den habe ich auch auf meiner Top-Liste ganz oben stehen. Ich glaube, Valheim ist wirklich so dieses Spiel gewesen, das wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen das erste Mal zu Early Access greifen hat lassen, bewusst. und das auch alles eng gehalten und erfüllt hat, was mehr oder weniger in diesem Modell zu holen ist. Oder was,
muss
was
man das da gespielt haben? Ich habe es nur von außen beäugt und dachte so, was ist das genau? Crafting, Wikinger, RPG mit Freunden?
Es ist für mich, also wenn ich es vielleicht in einen Satz zusammenfasse oder in eineinhalb, es ist für mich das erste Spiel, das Survival Sandbox detoxifiziert hat. Das heißt, die ganzen Argumente, warum man ein Survival Sandbox Spiel früher nicht spielen wollte, nämlich toxische Spielumgebung, Stress, die ganze Zeit Mangelwirtschaft, das ist alles dort nicht so. Das heißt, man kann eigentlich fast nur kooperieren mit seinen Mitspielern, das ist Mitspielerinnen und Mitspielern, das ist meistens, es sind auch nur private Server möglich, das heißt, man trifft da keine fremden 16-Jährigen aus Ohio, die einem irgendwie ärgern, sondern man
die
hat
kennt
da
man,
eben,
ja.
Die kennt man ja, genau. Man hat
immer diese 16-Jährige aus Ohio.
Ja, ich sehe dich, genau.
Fremde vor allem.
Und vor allem, es ist wirklich, es nimmt ganz viel Grind raus, obwohl natürlich wahnsinnig viel Grind drin ist, aber es hat so ein faires Modell zumindest gehabt mit den Bugs, mit den Updates. Jetzt kann man ja streiten, ob sich das verbessert oder verschlechtert hat. Aber es ist eben ein Aufbauspiel, das perfekt für Pandemiebedingungen geeignet ist, auch durch Zufall wahrscheinlich, weil man hat da tatsächlich alle Freiheiten, die man eben draußen nicht hatte. Man kann sich wirklich verwirklichen und es nimmt viel Stress weg. Also Stress, der in der Realität vorhanden ist, kann da wunderbar abgebaut werden. Das heißt, ich glaube, es ist schon ein exemplarisches Spiel für dieses Jahr. Mm. Ja, mir gefällt auch sehr gut. Also es hat eben einerseits diesen Blick zurück, dieses Retrohafte und andererseits diese Lichteffekte und Atmosphären, die es dann auch wieder wunderschön machen. Also ja, es wäre vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Wie gesagt, Early Access ist für mich das große Phänomen des Jahres und ja, keine Ahnung, wie seht ihr das?
Naja, also zu Valheim muss ich sagen, ich habe da mal ein paar Streams reingeguckt und immer wenn ich da wo jemanden zugeguckt habe, dann war das halt für mich eigentlich schon eher dieses typische open-worldige Grinden. Also es gab so eine Szene zum Beispiel, da war eine Person, die ist zu einem Gebirge gelaufen und musste irgendwelches Erz abbauen. Und die ist echt eine Stunde lang immer wieder um diesen Berg rumgelaufen, um immer wieder zu warten, bis das Erz neu spawnt. Und das finde ich auch nicht entspannend. You're playing it wrong.
Man muss natürlich, ich finde, also für mich jetzt, das kann man natürlich immer sagen, aber für mich ist der Sinn des Spiels natürlich ganz eng mit dieser Erforschung verknüpft. Also das ist so mehr oder weniger so die Magie des Spiels. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Ich habe es auch wirklich schon ein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt. Ich würde nur sagen, das ist die Wichtigkeit dieses Spiels, die es ausmacht. Weil es ist eben sehr verknüpft mit diesem Discovery-Aspekt. Das heißt, man hat eben diese riesige prozedural generierte Welt und die Erforschung der ganzen Welt ist ja eigentlich der Punkt und nicht eben zum Spawnpoint zu laufen und das zu machen. Also wie gesagt, das ist natürlich, da nutzt man halt Spielmechaniken aus, um ein Futzelchen effizienter zu sein. Aber im Endeffekt, ich habe so empfunden, dass es wirklich ein Spiel ist, das eben diesen großen Bewegungsfreiraum einem zurückgibt, den man in der realen Welt vielleicht weniger hatte. Und ja, vielleicht ist das nur meine Überinterpretation, aber wie gesagt, 7 Millionen oder 8 Millionen, keine Ahnung, finden auch was dran. Also ich kann's
ja, ich meine, die haben natürlich mit dem Setting und die Grafik sieht okay aus für sowas. Und also ich glaube, die haben schon viele Punkte oder Buttons gefunden, die man bei SpielerInnen drücken kann, damit das auch wirklich funktioniert. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist bestimmt, funktioniert gut. Für mich ist es halt deswegen nicht so interessant, aber der Punkt mit dem Early Access allgemein, ich würde auch sagen, ich glaube, viele, gerade Indie-Entwickler-Studios, haben gelernt, wie das gut funktionieren kann, nachdem es viele Jahre, ich meine, Early Access gibt es ja jetzt auch schon lang. Und ich habe das Gefühl, dass die mittlerweile für sich diesen Lernprozess sehr fast abgeschlossen haben oder sehr weit getragen haben, zu wissen, wann gehe ich in den Early Access, wie plane ich das. Also die gehen nicht einfach irgendwann in Early Access und versuchen dann 10 Jahre lang Geld rauszuholen und das Spiel wird nie fertig. Das gab es ja oft genug, leider. Und jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass die Leute, die in Early Access gehen, halt schon ein fast fertiges Spiel haben, was dann einfach wirklich nur wie so, also man könnte auch sagen, ein Großteil dieser Spiele ist eigentlich kein Early Access mehr, sondern ist released und sie bauen, sie geben immer wieder kostenlose DLC-Updates. Könnte man genauso sagen. Also gerade für kleine Entwicklerstudios oder fast Einzelpersonen, die das machen, ist Early Access super gut, um eben auch ein bisschen weiterzukommen, nicht nur in ihrer eigenen Soße, sondern auch so ein bisschen Erfolgserlebnisse zu haben. Ich denke da so an Death Trash zum Beispiel, was ja auch in Early Access gegangen ist dieses Jahr und da hat der Stefan Hövelbrinks ja auch jahrelang dran gearbeitet und das merkt man einfach, dass dieses Spiel wirklich schon sehr weit ist. Oder mein Favorite zum Anti-Pandemie-Spiel ist immer noch Ublitz. was eigentlich auch schon längst fertig ist, aber eben kontinuierlich immer wieder neue Welten und Bereiche freischaltet. Da kam dieses Jahr das Port Forward Update, wo man an so einer, ja, so ein Hafen, der so eine eigene kleine, ja, so ein Rummelplatz fast ist, mit ganz vielen neuen Sachen. Und das ist halt, da muss ich auch nicht grinden, da kann ich einfach Happy Place mäßig rumlaufen, mit meinen kleinen Viechern Dance Battles machen. Und das ist einfach super süß, und aber das funktioniert auch nur, weil die Leute jetzt seit 2 Jahren mehr oder weniger in der Early Access immer wieder durch diesen Geld, das kleine Geld, das da reinkommt, und das Feedback, was sie bekommen, und die Bug-Tests und so weiter im Live-Gaming, also das ist ein gutes System mittlerweile. Auch und vor allem für eben Indie-Spiele. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum zum Beispiel die Spiele, wenn sie dann rauskommen, auch eben nicht so verbuggt sind wie diese Riesenspiele, die das halt nicht haben, weil die halt nicht diese Iterationen vorher schon gemacht haben, wo sie ganz viel getestet haben, weil die immer nur ihre internen Tests haben. Wahrscheinlich funktioniert das heutzutage nicht mehr so gut.
Ja, und eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen, ja, nö, mach du.
Achso, nein, ich wollte nur kurz sagen, du hast das hast du schon angesprochen, Lara. Ich glaube, dass eben dieser Games as a Service-Trend, der große, der hat eben seine Entsprechung in diesem Early Access-Modell, ja, gleichzeitig, genau, ein bisschen.
Ja, und was ich auch interessant finde, es gibt diese beiden Seiten quasi, aber man traut sich quasi von der großen Seite nicht zu sagen, das ist Early Access, wir hätten aber trotzdem gern $70,
weil das war. Ja, das hat mit der Preisstruktur eindeutig zu tun, ja, weil ich glaube, einer der großen Gründe, warum zum Beispiel Valheim so erfolgreich ist, ist tatsächlich auch, das Spiel kostete 17 Euro, als es rausgekommen ist. Ja, 17.
Genau.
Das gibt man schnell mal aus. Ich glaube, paradoxerweise kann man vielleicht sagen, dadurch, dass in der Pandemie mehr Spiele gekauft wurden, weil die Leute mehr Zeit hatten, wurden auch mehr Indie-Spiele gespielt, weil eben auch die großen Blockbuster, die kann man nicht nachproduzieren. Weil wie gesagt, welche riesengroßen Spiele hätte man denn gespielt, seit die Pandemie da ist? Es gab da Last of Us 2, dann gab es eben Cyberpunk, das war wohl nichts so besonders. Und wie oft kann man Red Dead Redemption 2 noch durchspielen? Irgendwann, früher oder später, kommt fast jeder mal dazu, der sagt, na, ich mag zwar diesen Indie-Retro-Pixel-Gatsch nicht, aber ich schaue mir das mal an. Es kostet ja nur 17 Euro, ist doch egal. Ja, und dann zack, schlägt die Falle zu, kann man sagen. Ich glaube, dass wirklich viele draufgekommen sind, dass es eben da gegen ihre eigenen Vorurteile doch ganz viel Interessantes gibt. Hades hat sicher auch seinen Beitrag geleistet. Wie gesagt, das ist ein Phänomen, das Spiel. Kommt aus einer Ecke, die ja wirklich eine wahnsinnig lange Indie-Tradition hat. Also Roguelikes gibt es ja schon seit 1980, mehr oder weniger. Ja. Also da gab es Rogue. Ich verfolge ja das Roguelike-Genre schon wirklich, ja, seit es noch gar keine Grafik gab, muss ich jetzt sagen. Das ist ein kleines Steckenpferdchen von mir. Und dass das jetzt diesen großen Mega-Erfolg hat, das hat natürlich mit Corona auch was zu tun. Denn das sind eben wirklich diese Spiele, die Leute sich auf die Festplatte schaufeln, die sagen, ja, jetzt habe ich schon alles, was so an großen Spielen für mein vorpandemisches Zeit, für meine Freizeit da war, durchgespielt. Ich mag was anderes probieren, dann sehe ich mir das halt mal an. Und ich glaube, da kommen jetzt gerade viele drauf, dass das eben doch wirklich mehr zu bieten hat, als nur, was ihr Vorurteil eben sagt. Weil das Vorurteil lautet ja nach wie vor, Indie-Spiele, das sind doch diese Retro-Pixel-Blödsinnigkeiten, die niemand interessieren.
Und ich glaube, das ist nicht mehr. Interessant finde, ist, ich habe das Gefühl, es gibt auch so ein Phänomen, ich würde das mal Now the Pupil has become the Master nennen, und das ist, dass bestimmte Genres von kleinen Studios überholt worden sind und wir jetzt quasi die großen Originäre sehen, die zurückkommen, und wir fragen uns, warum spielen wir euch eigentlich noch? Also nachdem es zum Beispiel sowas gibt wie Hollow Knight und Ori and the Will of the Wisps, kommt halt Nintendo und sagt, hier ist Metroid Dread, hier ist ein 2D-Metroidvania-Spiel. Wie findet ihr das? Ich fand's super, ich hab's gespielt, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich glaube, ich habe das auch 2,5 Mal durchgespielt. Ich habe da sogar so angefangen, so ein bisschen mir mal so Speedrun-Video anzugucken und sowas. Ich fand das toll, umgesetzt, also die Animation und so weiter. Ich bin gar nicht der größte 2D-Metroid-Fan, ich bin aber ein großer Metroidvania-Fan, und ich fand, dass das auch einen unglaublichen Flow entwickelt, die Bosskämpfe und sowas toll sind, aber dann war halt gerade jetzt Sale und ich habe mir nochmal Ori and the Will of the Wisps für die Switch gekauft, und klar, die haben ja Microsoft auch im Hintergrund und sowas, Moon Studios, ne, das ist ja kein irgendwie ganz kleine Indie-Klitsche ohne Geld und sowas, aber da ist mir nochmal aufgefallen, dass das irgendwie atmosphärisch und auch Hollow Knight, was ich auch nochmal angefangen habe, viel, viel mehr kann und viel, viel mehr eine Stimmung quasi vermittelt, als das zum Beispiel jetzt Nintendo, die ja, also Mercury Steam hat das ja gemacht, mit Metroid Dread jetzt zum Beispiel gemacht haben. Und ich finde, wir haben einmal so dieses Phänomen und dann haben wir dieses andere Phänomen, das Elden Ring Phänomen, dass wir ganz viele haben, die versuchen, so ein Souls-like zu machen, und die sind auch super erfolgreich, aber alle warten auf den großen Knall. Alle warten so, dass From Software zurückkommt und quasi sagt so, jetzt machen wir das nochmal. Und ich finde das ganz interessant, also wieder so die Rollen wechseln, zum Beispiel auch Halo Infinite, das rauskommt, und dann sagen die Leute, aber Moment mal, es gibt ja Splitgate, das ist umsonst und hat auch noch Portale, warum spielen wir nicht eigentlich das? Das ist auch so ein bisschen so ein, finde ich, Phänomen. Das ist ja auch bei dir auf der Liste, Rainer, ne?
Ja, es ist bei mir auf der Liste, aber ich wollte noch kurz erwähnen, dass Nintendo hat immer eine Sonderstellung. Das heißt, man kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass Metroid Dread jetzt ein AAA-Game wäre, wie es die anderen AAA-Games sind, weil es ist trotzdem, es ist 2D. Es ist zwar mit Hochglanz produziert in gewisser Weise, aber es kostet natürlich den Bruchteil eines Halo Infinite oder anderer riesengroßer Spiele, die rauskommen und eben da, ja.
Da bin ich auch drauf gekommen, übrigens, weil Lara Ublets erwähnt hat und mir nochmal eingefallen ist, dass ja diese Pokémon-Remakes rausgekommen sind und die sehen ja wirklich aus wie irgendwie schäbige Handyspiele. Weiß ich nicht, also das ist echt eine Sonderstellung, ja.
Ja, aber was du Elden Ring gesagt hast, das kann ich wirklich nur unterstreichen. Ich bin auch wirklich, also ich verehre wenige Game Designer, muss ich sagen. Ich neige nicht zur Heldenverehrung. Bei Hidetaka Miyazaki mache ich eine Ausnahme. Der Mann, der From Software groß gemacht hat und eben das Souls-Genre erfunden hat, mehr oder weniger. Also es tun auch alle gut daran, da jetzt zu warten, weil es hat auch, glaube ich, nicht recht viel Sinn. Und es hat auch, also es gab natürlich einige Versuche, wie du gesagt hast, in den letzten Jahren von dieser Formel zu profitieren. Also vielleicht bin ich jetzt da zu viel Purist, aber so richtig gut hat es eigentlich keiner geschafft, diese ganz perfekte Mischung so hinzubekommen. Also wenn ich mir das so überlege.
Ich wage mal die These, dass die das selber auch nicht nochmal groß hinkriegen. Also die
sie müssen es aber auch nicht. Sie müssen es nicht unbedingt.
Nee,
sie haben
ja auch Sekiro und so. Ja, aber sie, wenn, weil ist ja jetzt, Christian hat ja gesagt, sie warten, alle warten auf den nächsten großen Wurf und ich glaube, das ist eine Erwartung, die kann sich nicht mehr erfüllen. Das ist so ein typisches Ding. Irgendwann hat sich das so verselbstständigt, dass die können, also selbst wenn sie wollten und mit aller Anstrengung, das meine ich auch gar nicht so böse oder so, sondern es ist einfach, ich glaube, das kriegen, die können die Erwartungen auch gar nicht mehr erfüllen, weil wie soll denn das gehen? Die haben, also die können, selbst wenn sie das alles nochmal perfekt machen, dann heißt es ja, sie kopieren sich ja nur selber, die machen ja nichts Neues.
Es ist halt
also,
das Open-World-Element drin, da muss man halt mal schauen. Ja, im schlechtesten Fall hat man dadurch, glaube ich, nicht mehr diese tolle Levelstruktur, sondern, also ich bin auch gespannt,
also das kann halt auch nach hinten losgehen. Das kann
ein bisschen optimistisch, weil ich lese gerade ein Buch über Sekiro von dem wunderbaren französischen Verlag Third Editions, den muss ich gleich mir hier stannen, wirklich fantastisch, großartig, wahnsinnig tolle Bücher, gar keine Bilder drin, wirklich nur Text, super. Sekiro, The Second Life of Souls heißt das, und da geht es eben um den Entwicklungsprozess und auch die ganze Designphilosophie, die eben bei From Software da drinnen steckt. Ich weiß, wir reden jetzt über 2021, das greift schon in die Zukunft, aber ich habe wirklich großes Vertrauen, dass die da schon wissen, was sie tun. Also, wenn jetzt hier die Skeptiker-Runde ist, dass wir sagen, okay, das kann gar nicht so gut werden, mal sehen.
Wir machen uns nächstes Jahr dann darüber lustig, auf jeden Fall, über diese Aussagen. Aber vielleicht auch noch ein paar Spiele nennen. Lara, ich glaube, du hast noch gar nicht irgendwie gesagt, Spiel XY fand ich dieses Jahr super.
Ich wollte noch mal ganz zurück, als wir über die Time-Loop-Sache gesprochen haben, wollte ich auch noch mal sagen, dass da die Indie Bereich fast immer interessanter war als die großen. Also 12 Minutes zum Beispiel fand ich sowas, wo es einfach inhaltlich doch mal ganz anders aufgeladen wurde. Weil normalerweise hast du mit diesen Time Loops ja oft einfach nur sowas Mechanisches und wenig über Inhalt. Gut, Returnal war ein bisschen in diese Richtung, dass es auch inhaltlich verknüpft war und ein bisschen dem Ganzen nachgegangen ist, aber 12 Minutes hat es ja nochmal wirklich ganz anders aufgeladen und das fand ich zum Beispiel gut, aber was ich eigentlich als erstes nennen wollte, ist tatsächlich Unsighted. Das passt so ein bisschen zu deinem Metroid Dread Ding, weil es wird oft als das beste Metroidvania des Jahres behandelt, wobei ich sagen würde, das ist eine völlig falsche Genrebezeichnung, weil es hat mit Metroidvania gar nichts zu tun eigentlich. Unsighted ist ein...
So ein bisschen Hyper Light Drifter mäßig auch, ne? So ein bisschen Open-World-Action-RPG schräger
Look, ist, ne? Vor allem... wie das Zelda auf Super Nintendo, finde ich. Mhm. Man hat es hat auch ein bisschen diesen Look, diesen Pixel-Look, aber es hat natürlich von, was die Effekte angeht und den Soundtrack und so, ist natürlich alles modern, ist von Pixelpunk Studios, das sind vor allem zwei brasilianische Transfrauen, die das entwickelt haben und auch den Soundtrack selber komplett gemacht haben und es funktioniert alles super gut und es hat mehrere Ebenen, die halt wirklich mich begeistert haben. Also zum einen erstmal kurz die Story so, also man spielt in der Zukunft auf einem erdähnlichen Planeten und die Menschheit hat den Planeten so ausgebeutet, dass eigentlich nichts mehr so richtig da ist und kurz bevor die Erde untergeht, kommt aber so ein Meteorit auf die Erde geschossen und der hat so einen neuen Rohstoff, Anima heißt der. Mit Hilfe von Anima können die Menschen ihren Roboter-Androiden plötzlich ein Bewusstsein geben und es passiert dann aber, dass sich die bewusstseinserweckten Androiden, die Automatons, gegen die Menschen stellen, weil sie halt merken, okay, die Menschen machen die Erde kaputt und wir müssen die Erde beschützen. Da steckt also ein ganz, ganz starker umweltpolitischer Aspekt drin, weil, also wenn man jetzt zum Beispiel die Androiden als Kinder sieht und die Menschen als die Erwachsenen, dann ist es natürlich genau die Dynamik, die wir gerade haben. Und gleichzeitig hat es aber auch so eine, es ist keine Time Loop, aber es ist eine Timer-Funktion, nämlich alle die Androiden, die es in dem Spiel gibt, haben eine individuelle Lebenszeit, eine Halbwertszeit, die abläuft. Mhm. Und wenn die abgelaufen ist, dann werden die zu Gegnern. Das heißt, es gibt wie in fast allen diesen Spielen, gibt es da so ein Dorf, wo dann der Händler für Waffen, der Händler für dieses und jenes, und die haben alle auch einen Timer. Und wenn du dir zu lang Zeit lässt und die ablaufen, dann wird der Händler zu einem Gegner, der, wenn du reingehst, dich angreift und auch umbringen kann. Und wenn du den umbringst, dann hast du den Händler einfach nicht mehr. Also das ist mechanisch ganz interessant. Man kann das auch ausschalten im sogenannten Abenteuermodus, um das erstmal entspannt zu spielen, was ich auch sehr schön finde. Und es ist auch so gemacht, dass es dieses Sequence-Breaking hat. Das bedeutet, man kann die ganzen Dungeons und Bosse in einer freien Reihenfolge machen. Es ist natürlich, es gibt eine, die relativ einfach ist und so, aber man kann man kann es völlig frei machen. Und es ist ganz hart auf Speedrunning deswegen auch ausgelegt. Und man kann, wenn man es richtig macht und richtig die Fähigkeiten und so kombiniert, kann man halt auch wirklich viel, viel Zeit gewinnen und so. Das ist super. Die Story ist auch darüber hinaus noch interessant, weil es gibt halt eine queere Liebesbeziehung der Hauptfigur mit einer anderen weiblich gelesenen Androidin. Die ganzen Figuren da drin sind super divers. Es gibt People of Color, es gibt sichtbare behinderte Menschen, es gibt alte Leute, die irgendwie über das Stereotyp hinausgehen, und man kann die halt, das Spielprinzip ist quasi auch so ein bisschen Solidarität, weil du kannst diese Halbwertszeiten nämlich verlängern, indem du so eine seltene Ressource, Anima Staub, den einzelnen Leuten gibst, und dadurch verlängern sich die Halbwertszeit. Das heißt, du kannst entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und du kannst natürlich auch versuchen, alle irgendwie zu retten, aber dann kommst du mit der Geschichte nicht schnell genug vorwärts. Also es ist dann so ein bisschen ein Abwägen. Und wenn du aber das machst, dann kriegst du halt auch was zurück. Und das hat diesen Community- und Gemeinschaftsgedanken, dass man halt, wenn die Einzelnen der Gemeinschaft helfen, hilft die Gemeinschaft auch den Einzelnen. Und das fand ich super gut. Und das jetzt noch als richtig gutes Spiel. Also die Kampfmechaniken und das Spieldesign, top. Also kann ich nur jedem voll empfehlen.
Geil, mega Bock drauf. Ich habe da, mir ist es ein paar Mal abgeschmiert auf der Switch, aber ich weiß nicht, woran das lag.
Ich habe es auf der PlayStation gespielt und hatte gar keine Probleme. Also ich kann es auf der Switch natürlich nicht beurteilen.
Ich habe das gar nicht auf dem Radar gehabt, muss ich sagen. Ich habe es jetzt bei den ersten Best of Games, die jetzt Best of 2021, die ist gekommen, in den ersten Listen gesehen. Es klingt wirklich interessant.
Es ist so ein bisschen unterm Radar geschwommen.
Ich kann mich auch erinnern. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich mich nicht darum gerissen habe, da Rezensionsexemplar anzufragen, weil ich leider... Ja, wenn ich was von Zeitlimits lese, werde ich ganz müde.
Ganz nervös. Aber du kannst es, wie gesagt, abschalten.
Ja, ja, das klingt auch super. Also jetzt, wo du es beschrieben hast, habe ich wirklich Lust, das auch zu spielen. Nur eben, ich glaube, das war der Grund, warum ich damals mir gedacht habe, ich brauche nicht noch mehr Stress in meinem Leben in dem Sinn momentan. Und ja, also klingt toll. Wie gesagt, es gibt einfach so viel. Das ist auch das große Problem. Also ich habe auch gesehen, wir haben ja vorher ein bisschen so die Spiele verglichen, die wir auf den Listen haben. Und es gibt natürlich Überschneidungen, aber es gibt einen ganzen Haufen Spiele, die der andere höchstwahrscheinlich überhaupt noch nicht gespielt hat, die aber sicher zu den Games of the Year für den anderen zählen. Ja.
Schmeißt doch nochmal eins in den Ring.
Wildermyth zum Beispiel, habt ihr gespielt?
Das interessiert mich total. Das ist doch, weil ich mich auch gerade so ein bisschen mit Pen and Paper Meistern beschäftige und so, und Worldbuilding und sowas, das ist doch so ein Pen and Paper.
Ja, Wildermyth ist auch eines dieser Spiele, die ich, wie gesagt, ich kriege ja am Tag, glaube ich, so 20 bis 30 bis 40 so PR-Mails. Ja, schau dir dieses Spiel von uns an, etc. Hier Key-Anfragen. Und ich habe das E-Mail von Wildermyth PR aufgemacht, habe die Screenshots angesehen und mir gedacht, okay, der Style, der geht gar nicht, also das interessiert mich überhaupt nicht, also diese Ausschneidefiguren da, die sehen aus wie so Paper Mario-artige eigentlich Grafik. Das ist aber total egal, zum Glück habe ich es dann trotzdem noch gespielt, weil das Interessante dran ist nämlich, dass es, soweit ich das sehe, das einzige Rollenspiel mehr oder weniger am Computer ist, was es wirklich schafft, diese epische Progression, wie wir es eben von Pen and Paper Charakteren kennen, also sprich mein Charakter, den ich vor 3 Jahren da zusammengewürfelt habe, der hat in der Zwischenzeit das und das und das alles erlebt und mit dem verbindet mich eine gemeinsame Geschichte, der ist heute so, wie er ist, nämlich 100-mal komplexer als alle ausgeschnittenen, als der ganze Witcher von mir aus. Das ist der Punkt. Meine eigene Figur, die ich durch diese 100 Entscheidungen und durch die 100 Spieleabende getragen habe, die ist mir natürlich immer wichtiger und wertvoller als jede andere Rollenspielfigur in einem Computerrollenspiel, die mir da zugeteilt wird. Das macht Wildermyth hervorragend. Du fängst an mit einem wirklich Neuling, also der am Anfang so ja, Mistgabeln und Fackeln in der Hand, wirklich so Bauernlümmel mehr oder weniger. Und die haben da im Verlauf von langen Kampagnen, also da gibt es auch ein bisschen Zeitlimit, aber das sind eben wirklich lange epische Fantasy-Kampagnen, die entwickeln sich weiter, kriegen, verlieben sich ineinander, bekommen eine Persönlichkeit, kriegen Handicaps, kriegen Stärken, werden zu mythischen Werwölfen verwandelt, etc. Das heißt, man hat am Schluss dieser Kampagne wirklich das Gefühl, dass man seine Figuren kennengelernt hat und vor allem, die können dann in nächsten Kampagnen, wenn alles schon 100 Jahre später ist, auftauchen als NPCs. Das heißt, die haben dann quasi die Vorgeschichte mitgeprägt, dieses Kontinents oder dieser Welt. Das Ganze hat auch Roguelike-Charakter, das heißt, es gibt prozedurale Generierung. Ja, es ist wirklich, es macht etwas ganz Neues im Rollenspielbereich. Und das finde ich immer interessant, weil ja, wie gesagt, das Auspolieren von den Rezepten, die es schon gibt, das macht dann eh die per Komitee designten 500 Millionen teuren Rollenspiele, die alles so machen müssen, damit es allen gefällt. Wildermyth macht was nicht allen gefällt. Allein vom Style her muss man sagen, ja gut, der Style ist wirklich das, was mir am wenigsten dran gefällt. Aber vom Spielerischen her ist es wirklich interessant, weil es eben mit dieser Idee, die für mich persönlich zumindest dem Rollenspiel eigentlich zugrunde liegt, nämlich wirklich interessante, einzigartige Charaktere zu formen und mit denen zu spielen, dass es das ganz nach vorne stellt. Ja, also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Das ist auch eins, das ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Das wird auf meiner Game of the Year Liste sicher irgendwo oben stehen. Gutes Spiel.
Ich guck's mir mal an, auf jeden Fall jetzt. Ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich.
Ja, das soll dann vielleicht auch so ein bisschen hier die Folge sein. Was kann man dann noch sich nochmal anschauen, irgendwie so über Weihnachten? Denn ich habe auch das Gefühl, so genau, alle mussten ein bisschen tiefer graben, vielleicht in diesem Jahr, um mal zu schauen, was es noch so alles gibt, ja.
Ja, haben die Endjahreslisten doch einen Sinn, ne?
Ja, das ist ja sowieso eigentlich immer genau das, der Sinn, den solche Listen haben, dass man noch das eine Spiel irgendwie doch irgendwie auf den Bildschirm bekommt, was man einfach übersehen hat, so. Und wenn man eben diese Listen auch so gestaltet, dass nicht jeder einfach nur die drei Top-Titel, die es eh jeder kennt, runterbetet und nochmal drüber abschwärmt, dann gibt es natürlich auch vollkommen Sinn, aber ne? Aber wenn, was ich halt nicht mag, und das habe ich halt habe ich früher halt immer viel zu oft gesehen, dass die Leute 3 Stunden lang irgendwie Release-Listen durchgegangen sind und dann immer über die Top-Titel Viertelstunde geredet haben und dann, ach ja, und dieses Indie-Game, das war auch ganz nett, kam auch raus.
Ja, wir wurden ja bei FM4 letztes Jahr, glaube ich, so auf Facebook kritisiert, so nicht radikal, aber so ein bisschen eben, weil gesagt wurde, ja, jetzt haben die Games-Redakteure von diesem Jugendkultursender tatsächlich da insgesamt 10 Spiele vorgestellt, die für sie das Spielejahr 2020 ausgemacht haben und es gab kein einziges Last of Us 2 drauf zu sehen. Es gab kein Cyberpunk drauf zu sehen. Die ganzen großen Spiele haben wir weggelassen für irgend so einen Indie-Scheiß. Und ja, ich war eigentlich recht stolz drauf, weil, wie gesagt, das Last of Us 2 ein großes Spiel war, 2020, ja, Extrablatt. Ich glaube, da braucht man keine Liste, um das irgendwie zu sagen. Nee. Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, muss ich auch dazu sagen. Also aus anderen Gründen, ich glaube, da haben wir letztes Jahr drüber geredet. Jedenfalls, das finde ich eben auch interessant, wenn am Schluss des Jahres tatsächlich gesagt werden kann, so, guck mal, das war alles, das ist im PR-Donner von den großen Titeln total untergegangen.
Das ist aber auch besser geworden, finde ich. Also wenn man sich so anguckt, manchmal diese Game-of-the-Year-Listen von Kotaku, von Polygon und von IGN und sowas, da sind auch echt viele Spiele drauf, von denen ich noch nie gehört habe, immer am Ende des Jahres, die es manchmal auch nur bei itch.io oder sowas gab. Also da ist es auf jeden Fall breit gefächerter geworden. Das ist natürlich dann auch toll, darüber zu reden. Eins zum Beispiel, was ich gar nicht kenne, Mundown oder so, habt ihr beide auf der Liste?
Mundown nicht gespielt.
Noch nie gehört.
Schande davon. Shame.
Hä? Jetzt will auch nicht.
Eines der schönsten Spiele des Jahres. Darf ich kurz, Lara? Ich muss mich kurz erklären. Ja, bitte. Mundown stammt von einem Schweizer Einzelentwickler, Michel Ziegler, und der hat wirklich in, glaube ich, 7 Jahre langer Arbeit das Spiel handgezeichnet. Und zwar sind das Bleistiftzeichnungen. Er ist ausgebildeter Illustrator. Das spielt auf einer Schweizer Alm im Mundan, auf einem Mundan-Gletscher quasi. Und es ist ein Horrorspiel im Stil von, ja, ein bisschen First Person Silent Hill auf der Alm, kann man sagen. Mhm. Und es ist mit so viel Liebe gemacht und es ist so wunderschön und es ist wirklich ein kleines Wunderwerk, muss ich sagen. Das heißt, das steht bei mir unter den Top 3 des Jahres auf jeden Fall. Also wenn du das versäumt hast, wenn du nur eins nachholst, dann hol doch Mundan nach. Mundan ist ein großartiges Spiel.
Kann ich fast wenig hinzufügen. Also außer dass ich.
Wie, aber jetzt, ich gucke gerade, okay, ja, der Stil und es ist auf der Alm, aber ne, müsst mich schon, irgendwann muss ich ja schon noch dazu sagen. Warum ist das so toll?
Also die Atmosphäre, die dabei rüberkommt, das Writing ist, also ich bin ja jetzt eigentlich nicht so die Person, die total auf Horror-Games abfährt. Und das ist schon eins, was mich ziemlich eingefangen hat. So. Und so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein The Longing von diesem Jahr, würde ich fast sagen. Mhm. Weil es hat mich halt schon auch in dieses leicht Gruselige, aber es ist halt nicht dieses Resident Evil oder sowas, mhm. Horror-Game. Oder weil wir vorhin Metroid Dread hatten. Ich habe ja keine Switch, deswegen kann ich das nicht spielen. Aber für mich ist Metroid Dread eigentlich nur ein 2D Alien Isolation. Und diese Panikspiele kann ich überhaupt nicht ab. Also wenn jemand hinter mir herrennt, das hasse ich. Das hasse ich auch in anderen Spielen. Das hasse ich auch in, es gab auch Silent Hill Spiele, wo plötzlich dann irgendwie undefinierter roter Nebel hinter einem hergelaufen ist und man musste richtig davor laufen. Und wenn man sich nur eine Sekunde falsch entschieden hat, war man tot. Das mag ich einfach nicht. Aber Mundan ist da halt anders. Und das finde ich halt wirklich, also es ist glaube ich auch schwer, das zu vermitteln. Man muss das mal ausprobieren.
Mhm. Ja, vor allem finde ich, es ist deswegen speziell, weil es eben wirklich das Werk eines einzelnen Entwicklers ist. Und das sieht man, das ist mehr oder weniger wirklich ein Autorenspiel im besten Sinne. Also viel mehr, als es ein Hideo Kojima-Spiel sein kann. Mhm. Weil es ist eben, jede einzelne Entscheidung in diesem Spiel wurde von Michel Ziegler getroffen. Man kann dem Spiel viel vorwerfen, es nimmt sich viel vor und macht manche Sachen dann nicht so gut, wie es könnte. Aber es ist, man merkt die Liebe, die drinnen steckt. Und ich habe mich auch wirklich... Ich glaube, es dauert 5-6 Stunden, also relativ lang sogar für ein Einzelprojekt eines Indie-Entwicklers. Und ich habe mich auch die ganze Zeit fast drinnen wirklich großartig unterhalten. Also es ist surreal, es ist horrormäßig, es hat Folk-Horror-Elemente. Das heißt, es ist inhaltlich auch interessant und spannend. Also ich würde es wirklich jedem ans Herz legen. Das ist eines der großen Spiele des Jahres 2021. Sicher größer als GTA Trilogy. Ein großes
Spiel. Ganz kurz wollte ich sagen zu Metroid Dread, ich mag das eigentlich, wenn diese Standardprogression aufgebrochen wird durch ein anderes Element, wie diese Verfolgungsjagden da. Ich mochte das auch ja bei Doom Eternal total, dass es diesen Marauder-Charakter gab, der auf einmal komplett anders war. Das fand ich dann nicht schlecht, aber ich kann es auf jeden Fall total nachvollziehen. Aber zu diesem Punkt, dass auch einzelne Entwickler oder Autorenspiel, es gab ja noch von Daniel Mullins dieses Jahr ein neues Spiel, und zwar Inscription. Und da muss ich sagen, dass zählt für mich aber auch zu diesem Gaming ja diese Idee. Ich habe viel auch angefangen, also auch The Forgotten City, ja auch Time-Loop-Spiel und sowas, und dann so reingeguckt und dann irgendwie, also vielleicht bin ich auch ein bisschen vom Games-Train einfach runtergefallen dieses Jahr und dann so gedacht, ja, aber habe ich jetzt Lust, die ganze Zeit Karten zu spielen? Ich habe mir dann bei Inscription, also es fängt ja erst an, dass man, ist auch so ein bisschen horrormäßig, also man sitzt in so einer Holzhütte und soll, oder erstmal startet man das Spiel und es fängt an, als würde man halt eine Diskette in den PC packen und da steht nur Continue und man fragt sich, was soll ich denn hier weiterspielen? Ich habe doch noch gar nicht New Game gemacht. Und dann fängt man an, gegen so ein Monster, das man nicht so richtig sieht, ein Kartenspiel zu spielen. Quasi so eine Art Roguelike Kartenspiel, wo man so ein Deckbuilding spielt. Ne? Man legt dann Karten, versucht zu gewinnen, kriegt neue Karten dazu und sowas. Aber dann am Ende, wenn man es nicht schafft, halt einen Boss zu besiegen, stirbt man und man fängt wieder neu an. Und es kommen aber quasi fast jede Runde neue Regeln dazu, zu diesem Kartenspiel. Am Anfang muss man quasi immer Karten opfern, um Karten spielen zu können. Dann merkt man später immer, wenn eine Karte gestorben ist, kriegt man einen Knochen und kann dann auch Karten für Knochen spielen. Das wird immer verrückter und es gibt immer mehr Bosse. Und man kann aber auch aufstehen vom Tisch, an dem man sitzt, und durch diesen Raum gehen und merkt, da ist irgendwas verschlossen. Und auf einmal fangen die Karten an, mit dir zu reden und sind auch Charaktere und so weiter. Und irgendwann, ich habe nämlich quasi panisch versucht, vor dieser Sendung noch in Spiele reinzugucken, war ich dann so, okay, ich habe gerade nicht so Lust auf dieses Deckbuilding-Dings, aber mir ein Video angeschaut auf YouTube, was das komplette Spiel erklärt, was da noch passiert, was da noch so abgeht und so weiter. Und es ist total crazy auf jeden Fall. Also diese Idee, es ist so ein Metaspiel, wo dann auch jemand dieses Kartenspiel entdeckt. Ich will nicht zu viel spoilern und dann nochmal quasi ab dem Mittelpunkt nochmal was ganz anderes passiert. Und das fand ich auf jeden Fall total beeindruckend. Das ist sicherlich eines der Spiele des Jahres, die man sich mal anschauen sollte, in die ich aber nicht so weit reingespielt
habe. Ist von den Leuten, die Pony Island gemacht haben, oder?
Genau, und The Hex.
Und
genau.
The Hex. Ich breche eine Lanze für The Hex. Das ist das schwierige zweite Album von Daniel Mullins, würde ich sagen. Das ist ein großartiges Spiel.
Das ist ja, also diese Metagames sind ja genau das Ding. Also das war ja, Pony Island war ja auch schon ein totales Metagame. Und es ist schön, wenn das beibehalten wird und dann trotzdem irgendwie neu gedacht wird. Und sich eben nicht davor, also nicht, dass man so einmal, es gibt ja auch Leute, die machen einmal so irgendwie so ein kreatives Spiel und dann eher Standardware. Und das finde ich halt schön, dass, also Metagames machen mir halt schon auch Spaß. Also das ist auch ein Spiel, das habe ich auf dem Schirm, aber hatte noch keine Zeit, es zu spielen.
Tolles Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Ich habe schon, man muss leider sagen, es ist eines dieser Spiele, wir haben schon fast zu viel darüber gesagt, weil ich bin ja der Ansicht,
eben muss man die selber
Tatsache, erleben. Genau, die Tatsache, dass man sich eben hinsitzt und sagt, okay, das ist jetzt dieses Kartenspiel, okay, dann spiele ich das mal, die gehört ja sehr dazu, auch um den ganzen restlichen Effekt zu haben. Also,
aber das ist schon natürlich auch toll, dass wir jetzt so solche Spiele haben, bei denen man auf die Steam-Reviews geht und Leute schreiben nur, spielen. Lest euch nichts durch, spielt es einfach. The Forgotten City war ja auch so eine Skyrim-Mod ursprünglich und das fand ich eigentlich auch sehr interessant, weil es ein philosophisches Spiel quasi ist. Also man kommt in so eine, du reist durch die Zeit zurück nach Rom, in so eine Gesellschaft rein, in der die goldene Regel herrscht und zwar darf niemand eine Sünde begehen, sonst sterben alle und der Time Loop fängt wieder an und man muss wieder neu rein, muss quasi versuchen rauszufinden, wer wird hier eine Sünde begehen, was ist überhaupt eine Sünde, wie stehen die verschiedenen Parteien eigentlich zu diesem System, kann man hier fliehen und so weiter und so fort. Es ist halt viel Elder Scrolls-mäßig rumrennen, mit starren Charakteren sprechen und durch Dialoge klicken, was auch nicht so meine favorisierte Version des Gameplays ist, aber das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Und vor allem finde ich da auch interessant, ihr habt schon das so ein paar Mal angesprochen, akzeptieren Leute auch schlechtere Grafik und so weiter. Und das ist quasi ein Spiel, bei dem man offensichtlich sieht, es war mal eine Mod für Elder Scrolls, trotzdem irgendwie so ein Achtungserfolg wird. Ist auch noch von 3 Leuten oder so, glaube ich, gemacht worden, über mehrere Jahre so. Und einfach auf so Listen steht, auf Steam verfügbar ist, Leute das gut finden. Das ist schon cool. Also das hat sich schon, würde ich sagen, in den letzten Jahren noch mal stark geändert, dass auch solche Spiele erfolgreich sein können.
Ja, und vor allem, was heißt gute Grafik? Es wird ja immer gesagt, ja, ich würde ja gern Indie spielen, aber ich halte das nicht aus, die Grafik ist so schlecht. Ich glaube, vor kurzem ist gerade ein Spiel
erschienen. Wer sagt das eigentlich immer?
Ja, weil ich sehe eigentlich immer nur deine Takes auf Twitter, die das behaupten, dass viele Leute sagen, ich kenne
keinen. Naja, die Leute, die Call of Duty abfeiern, sagen das.
Okay, ich lese in diesem Forum nicht drin. Ja. Ich lese Kommentarforen und ich habe auch Freunde, die sagen, ja, das klingt ja alles so gut, aber ich warte doch
aber noch lieber auf Battlefield.
Genau, meine Augen, das ist, finde ich, immer ein bisschen albern. Der Punkt ist nämlich der, weil auch, was ich sagen wollte, ja, auch Indie-Spiele sind ja längst nicht mehr hässliche Pixelwüsten. Mhm. Und selbst wenn sie mit Pixeln arbeiten, heißt das ja nicht, dass sie hässlich sein müssen. Aber ich habe vor kurzem eben ein Spiel abgefeiert, das ist für mich eines der schönsten Spiele des Jahres gewesen, ist erst vor kurzem rausgekommen, nämlich EXO One. Ich glaube, das stand bei euch auch auf den Listen oder bei dir.
Ich habe das auch, ich habe auch reingespielt und fand es auch sehr beeindruckend.
Und das, finde ich, ist ein super gutes Beispiel dafür, was eben, was für Spiele quasi aus dem Nichts kommen können und etwas Neues machen. Denn das ist wirklich, für die, die es nicht kennen, man spielt ein UFO eigentlich, kann man sagen. Das heißt, das ist ein Fluggefährt, ein außerirdisches, das teils rollen kann über Planetenoberflächen und sich da beschleunigen und dann eben so wie bei Tiny Wings eigentlich durch Schwung holen abhebt und dann so als sich auf Knopfdruck in eine Tablettenform verwandelt oder in so einen Flug, in eine Flugscheibe. Und dann kann man eben da durch die Gegend fliegen. Und ich finde eben diese Verbindung von dieser wahnsinnig starken Science-Fiction-Atmosphäre mit diesem eigentlich minimalistischsten Gameplay überhaupt. Denn es geht eigentlich nur darum, dass man irgendwo hinfliegt. Das ist wie Journey, hat der Entwickler so als seine Inspiration genannt. Es geht nur, man fliegt zum Horizont. Und ich muss sagen, diese 3 Stunden oder 2,5, die das Spiel dauert, das ist so ein perfektes Beispiel dafür, was Videospiele machen können, meiner Ansicht nach. Nämlich einen wirklich 3 Stunden in einen virtuellen Kurzurlaub zu versetzen, ganz, ganz, ganz woanders hin. Und das ist eben so was anderes als das, was uns ganz viele große Videospiele anbieten. Also wenn ich jetzt Destiny 2 spiele, dann habe ich da meinen riesen Mega-Hub, wo ich meine Freunde treffe und dann mache ich einen Raid oder mache keinen Raid oder mache das oder mache diese 15 Sachen, damit ich diese Punkte diese Woche bekomme. EXO One ist eines dieser Spiele, die man eben wie so eine kleine Auszeit von der Realität mehr oder weniger kurz spielt. Man ist dann nachher entspannt und im Flow und dann ist es aus auch schon wieder.
Ich habe sowas aber auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Das ist, man muss ja auch nicht immer das so quasi gegeneinander ausspielen, die großen Spiele, die kleinen Spiele und so weiter. Aber ich finde das, also man sieht ja da auch kurz bei EXO One immer aufblitzen irgendwelche Bilder von Menschen oder so. Und ich hatte so das Gefühl quasi, ich bin hier so die Arche der Menschheit oder so. Die Erde ist zerstört. Also es war meine Interpretation. Ich muss jetzt quasi wie so einen neuen Lebensraum oder sowas finden. Und du peitschst da ja durch den Wind und den Regen und übers Meer durch diese riesigen Welten und Planeten. Und das war wirklich was, also diese riesige Leere und Weite, die das Spiel einem zeigt. Das habe ich selten gesehen in einem Videospiel. Also da war ich total beeindruckt davon, wie man, ja, man hat wirklich das Gefühl, man ist hier auf völlig unbewohnten Planeten am Ende des Weltalls eigentlich unterwegs und versucht halt irgendwo hinzukommen und weiß gar nicht genau warum. Ich mochte das auch total gerne.
Ja, genau, weil es eben so richtig ist, es fasst einen richtig an Emotion, finde ich. Es hat auch gar keine User-Interface-Elemente, das heißt, es hat überhaupt kein HUD oder ähnliches, also nur ganz wenig, mega, mega sparsam eingesetzt. Und das, ich finde eben, dass man gerade bei dem Spiel schon von einem Unterschied zur restlichen Industrie sprechen kann. Also ich will jetzt auch nicht dauernd Indie gegen AAA aus den genannten Gründen ausspielen gegeneinander. Aber dieses Spiel, das ist wirklich ein Spiel, das dauert 3 Stunden, dann ist es aus. Aber das ist eben etwas, was ja für ein Spiel, was wahnsinnig viel teurer ist und wo 100 Leute mitgearbeitet haben, das ist undenkbar, weil natürlich ist das ein Output, der eben nicht für diesen Aufwand steht, aber man kann eben auch viel weniger Aufwand betreiben und eben etwas machen, was in dieser Art und Weise einzigartig ist. Ich glaube schon, dass sich da immer schon ein bisschen der auch fundamental ja philosophische Unterschied zwischen diesen großen, mega kommerziellen Spielen und dem, was in der Nische möglich ist, irgendwie zeigt. Also für mich ist das immer das viel Interessantere dran eigentlich.
Ich glaube, das ist auch so ein interessanter Gedanke, den ich auch beobachtet habe in den letzten Jahren, dass viele Leute um mich herum oder die ich halt so gesehen und gelesen habe, gesagt haben, uff, schon wieder, so, also von den großen Spielen, wenn mal eins kam, schon wieder eins, was ich 30, 40 Stunden spielen muss. Und ich glaube...
Findet ihr nicht sogar auch, dass das mittlerweile, ich finde so, wisst ihr, Sachen wie Far Cry 6, die rausgekommen sind, ich finde, das sind eigentlich so Game Pass-Spiele, oder? Das sind so Sachen, wo man mal so reinguckt, ein paar Stunden, und dann macht man es wieder zu, so finde ich. Also,
ja, ich glaube, diese kürzeren, intensiven Spiele sind genau das, was eigentlich die Leute, die jetzt nicht eben nur dieses Mainstream-Zeug haben wollen, oder halt mal, wenn sie 2-3 Mal pro Woche geradet haben, dann zwischendurch mal noch alleine spielen oder anderes spielen wollen, dann sind solche intensiven 3-Stunden-Erlebnisse, glaube ich, genau das Richtige, weil das kann man halt in einer oder maximal 2 Sessions durchspielen und dann bleibt man halt auch dran und drin, und das finde ich ganz, ganz gut. Und auch wenn es jetzt nicht hyperrealistisch ist, aber auch was grafisch oder optisch zumindest, nennen wir es mal optisch, dieses Jahr mich, ich habe mich auch lange drauf gefreut, Sable. Fand ich super gut, was das angeht, weil das ja auch so ein bisschen, du hast ja auch quasi diese Einsamkeit. Quasi
spielbarer Möbius-Comic,
ja. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen könnte man das sagen. Wenn ihr die Möbius-Comics kennt und mögt, der hat ja auch einen sehr eigenen Stil, dann ist das schon, was die Optik angeht, auf jeden Fall genau das. Und das ist ja auch keine Pixel-Augenkrebs-Grafik, aber es ist halt auch nicht hyperrealistisch. Also es gibt ja auch da noch anderes dazwischen. Es ist wohl technisch nicht so ganz sauber bisher. Also ich habe von vielen gehört, dass es immer wieder mal abgestürzt ist und so. Aber wenn es läuft, ist es wunderschön.
Ich fand es trotzdem zu eintönig dafür, dass der Look da, also schön ist natürlich, aber es ja schon auch immer so diese gleiche Wüstenwelt am Anfang ist. Also ich habe so 3,5 Stunden oder sowas gespielt, und es ist ja viel zu irgendeinem Turm hingleiten, da hochklettern, was nehmen, wieder zurück, also so Fetch-Quest-mäßig, und irgendwie, irgendwas hat mir da gefehlt auf jeden Fall bei dem Spiel. Also ich hatte da nicht Lust, das zu Ende zu spielen, aber ich fand's eher visuell beeindruckend. Ich habe jetzt auch 4K-Monitor zum ersten Mal, und das ist ja, also ja, genau, es wirkt, jetzt wärst du in einem Comic drin einfach. Ja.
Comic wäre jetzt auch gleich noch die Überleitung zu dem, was wir auch beide haben und was auch eher farbenfroh ist. Chicory,
ja.
Das hast du auch auf deiner Liste. Aber du hast es, Christian, ne?
Ich hab's, erzähle. Aber auch wie bei vielen, also ich sag euch mal was, ich habe so eine Liste, und ich finde fast davon, also von meiner richtigen so Top 10 der Sachen, die ich so richtig durchgespielt habe und sowas, fast gar nicht so richtig erwähnenswert. Also da sind noch Sachen drauf wie Super Mario Bowser's Fury und Kena Bridge of Spirits und Death's Door und so weiter, wo ich alle denke, ja, das sind solide Sachen so. Und die Sachen, die ich interessanter fand, habe ich nur reingespielt. Und das war auch bei Chicory so quasi so ein Legend of Zelda-artiges Spiel, wo man mit Farben die Welt bemalen muss, und dadurch passieren unterschiedliche Sachen, ne? Aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen.
Ja, genau, das ist es. Also man spielt Apprentice, eine Schülerin von...
Wie heißt du, man soll ihn doch wie einen Snack nennen, oder? Wie hieß deine Figur?
Meins hieß tatsächlich Snickers.
Meins hieß Bun Me.
Sieht ein bisschen aus wie ein Hund, würde ich sagen.
Ja.
Und man bekommt den großen Pinsel von der Meisterin, und dann ist die ganze Welt schwarz-weiß, und du hast recht, sieht ein bisschen aus wie Zelda, aber noch ein Stück kinderbuchartiger, würde ich sagen.
Total.
Und es ist Es ist so, je nachdem, welche Farbe man den Sachen gibt, desto andere Funktionen werden freigeschaltet und die Aufgabe ist halt relativ simpel, die Farbe zurückzubringen. Und natürlich steckt da noch viel mehr dahinter. Ich möchte jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber es ist auch so, es ist ein sehr schönes Spiel, es ist ein sehr herzerwärmendes Spiel. Es ist auch nicht immer ganz so einfach, aber...
Ja, also von Depressionen wurde schon gesprochen auf jeden Fall, genau. Soweit wie ich gekommen war. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß aber noch nicht genau, wohin sich das entwickelt. Ja,
deswegen, ich möchte da nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall kein Spiel, was einfach nur so la-la-la-la-ding-dong ist, sondern es hat auch ein ernstes Thema, auf jeden Fall. Mhm. Und witzigerweise habe ich ja noch ein Spiel, und ich glaube, das habt ihr auch, was auch Farben im Thema hat, nämlich das Life is Strange, True Colors.
Habe ich nicht. Ich habe es angefangen und dachte dann so, oh, das ist aber schon, also wirklich Indie-Kitsch. Also nicht der Indie, sondern der andere Indie-Musik-Kitsch auf die Spitze getrieben. Und habe dann erstmal, also als sie dann im Plattenladen ihre Lieblingsplatte ausgesucht hat und sowas, dachte ich, okay, interessant. Aber wie ist das? Es geht ja auch viel um Empathie und so weiter. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant als Spielkonzept.
Ja. Aber Rainer, hattest du es nicht?
Nein, ich muss sagen, ich bin ein Life is Strange Verächter in gewisser Weise, also nicht absichtlich, sondern ich hab's ausgelassen einfach. Und zwar nicht jetzt als vorsätzlicher Antipathie, obwohl ich schon sagen muss, ich habe bei einer Maze vor ein paar Jahren war ja der Autor der ursprünglichen Life is Strange da und da habe ich mir gemerkt, er hat da einen Vortrag gehalten darüber, wie Life is Strange, also das Skript, das er geschrieben hat, wie das seine Karriere befördert hat. Und das war ein bisschen cringe, würde ich sagen, aber es war schon okay. Ich hab's nicht gespielt, habe aber Gutes drüber gehört. Also eins von deinen ja. Jahresspielen da.
Auf jeden Fall. Es nimmt so ein bisschen das, was viele bei dem ersten Teil auch geliebt haben und trägt es weiter. Also es sind halt jetzt nicht mehr Highschool-Leute, sondern Leute, die halt schon fertig sind mit ihrer schulischen Bildung, die im Mittelpunkt stehen, die alle irgendwo halt im Arbeitsleben schon stehen, aber noch relativ jung sind, so Anfang 20 vielleicht. Und klar, es wirkt schon alles sehr wie dieses Hipster-Town Deluxe, aber es nimmt sich dabei ja jetzt auch nicht so super ernst, sondern es ist ja schon auch immer noch ein bisschen selbstironisch. Aber es ist schon, also es ist sehr herzerwärmend, finde ich, und die Empathie ist schon wichtig. Klar, weil hier gesagt
das
wird,
das ist Empathie, ein Gameplay-Element, ne?
Es ist,
man
genau.
Kann das irgendwie spüren oder so. Was
Empathie ist eine Superfähigkeit, könnte man sagen. Das wird auch so im Spiel quasi thematisiert. Also die Hauptfigur Alex sagt einer anderen Person so, hier, ich kann die Gefühle von anderen Menschen spüren und das überträgt sich auf mich und ich kann das auch wieder zurück übertragen und die Leute dann beeinflussen. So. Und dann sagt auch die andere Person, wow, you're a superhero quasi. Also, und ich finde, Empathie als sowas darzustellen, ist auch eine total wichtige Message, weil es eben nicht immer nur darum gehen muss, Dinge zu zerstören oder irgendwie abzuballern oder diese Mechaniken, die man so sonst bisher immer so kennt, Leute besiegen, sondern es geht darum, sich in andere hineinzuversetzen, die Gefühle für sich zu verarbeiten und dann versuchen, einen richtigen Umgang damit zu finden. Es ist auch sehr selbstkritisch in dieser Fähigkeit, weil es gibt später so eine Figur, die, da geht es ganz viel um Wut. Und diese Wut kann man quasi der Person nehmen, aber, und das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, das kann auch negative Folgen haben. Weil manchmal ist es auch einfach wichtig, dass man gewisse Emotionen hat und sie auslebt und nicht einfach abschaltet, so mit so einem Fingerschnipsen. Na, also es gibt so verschiedene Personen mit verschiedenen durchdringenden Emotionen, Angst, Depression, Selbstzweifel, Wut und so weiter. Und man kann da unterschiedlich mit umgehen und je nachdem, wie man das macht, ändert sich so ein bisschen der Lebensweg dieser Leute. Und das finde ich total super. Und es gibt natürlich auch noch so ein bisschen eine größere Story, die ein bisschen politischer ist. Es geht um große Konzerne, die unsaubere Dinge tun. Das ist aber gar nicht so wichtig, sondern es geht wirklich sehr viel um das Zwischenmenschliche, um den... Das ist so der Spirit auch aus dem ersten Life is Strange, den Platz im Leben finden, sich herausfinden, wo will man hingehen. Man hat schon so ein bisschen gefunden, wer man ist oder wer man gerne sein möchte, aber weiß noch nicht so recht, wo es hingehen soll damit. Und das ist eigentlich schon auch cool. Und es gibt ein super Kapitel und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Spoiler, aber kein schlimmer. Es gibt ein Kapitel, da spielt man quasi eine LARP. Und das ist so geil. Weil die ganze Stadt macht quasi eine LARP für einen kleinen Jungen. Und man begleitet den kleinen Jungen als Bardin, weil Alex ist halt Musikerin. Und der Kleine ist dann so ein bisschen der Krieger. Und man kann dann wirklich so 2.5D-mäßig Kämpfe haben, wo man dann mit den Figuren, die haben dann Fähigkeiten und man kann so ein bisschen noch Dialogoptionen dann so wählen. Und es ist richtig, richtig schön gemacht. Also es hat mich sehr, sehr, sehr berührt auch. Und ist fast mein liebstes Life is Strange, finde ich.
Wahnsinn, Wahnsinn, welche Spiele es gibt, oder? Vor 10 Jahren hat sich das noch keiner gedacht. Nein, nee. ohne Scherz. Wirklich, es ist, wenn man sich die Themenvielfalt ansieht und auch den Anspruch, den Spiele inzwischen irgendwie erheben können, ja, es ist großartig. Ich hätte zwar vor 10 Jahren wahrscheinlich alles gewettet, dass wir in 10 Jahren, also jetzt, noch weiter sein müssten. Mm. Aber inzwischen war ja auch Trump und Gamergate und der ganze andere Kack natürlich. Also ja, man soll nicht unzufrieden sein. Ich finde, es geht in die richtige Richtung.
Habt ihr noch Sachen, die erwähnt werden müssen?
Ja, ich habe noch eins, auf jeden Fall. Ja? Weil das ist für mich auch was Besonderes, weil ich bin keine Person, die Mobile Games exzessiv spielt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Aber ich spiele auf meinem Smartphone eher selten Games. Und ich habe dieses Jahr eins herangetragen bekommen, das mich tatsächlich so ein bisschen positiv zurückgeholt hat in diesen Gedanken, ja, das geht auch. Es ist nämlich auch direkt ein Phone-like. Also, falls ihr das wisst, was das ist. Mhm. Also, Phone-likes bedeutet ja, dass man quasi, dass ein Handy, ein Smartphone als Spiel simuliert wird. Und also so wie Lost Phone. Also
Desktop-Film oder so, ja. Mhm.
So ein bisschen, ja. Und es heißt Lulu. L-O-U-L-U. Und wurde entwickelt von Minge und Schmidt GbR für die Stiftung Digitale Spielkultur, glaube ich.
Ist sexy Name.
ist auch erst ab 18 freigegeben und ist man könnte es Serious Game nennen, wenn Serious Games nicht so verbrämt wäre als Ausdruck. Man spielt quasi eine Figur, die eines Tages eine Videonachricht, quasi so eine Messenger-App wie Telegram oder sowas bekommt oder Signal und von einer guten Freundin, die völlig verheult einem sagt, dass sie nach einem Post auf Schminstagram ganz viele Hasskommentare bekommen hat und sie das total fertig macht und dass das super schlimm ist und daraus entwickelt sich das dann, dass man herausfindet, das ist fast so ein bisschen Krimi-mäßig, wie dass das eine koordinierte Aktion war und man muss dann mit Hilfe von anderen Pseudo-Apps, also ein Pseudo-TikTok/YouTube gibt's so, muss man herausfinden, wer das ist und was sie vorhaben und man versucht dann so in so einen inneren Kreis einzuschleusen, indem man halt immer gewisse Sachen liked und andere disliked und so ein paar Dialogoptionen hat man. Es ist relativ linear und man kommt dann in eine rechte ReichsbürgerInnen Verschwörungsbubble rein. Und das ist wirklich, das Spiel dauert, glaube ich, so 2-2,5 Stunden. Ich habe es auf einer Zugfahrt gespielt. Ich glaube, von, weiß ich nicht, Köln nach Berlin oder so. Und das war super intensiv. Man muss natürlich dann in Ruhe, am besten mit Kopfhörern und so. Und es kommen immer wieder so ein paar Videoschnipsel, aber nicht zu viele. Die SchauspielerInnen machen das total gut und es geht halt um Queerfeindlichkeit, um Rechtspopulismus und wie man da abdriften kann es werden viele Themen auch oder so, ja, ich sag mal so Medien-Dinge angesprochen, wie die halt auch diese neuen Rechten das nutzen, so, da gibt's dann so eine, die halt auf Instagram so dieses natürliche, ihr kennt das ja, also diese blonden, weißen Frauen, die dann so auf das Natürliche abfahren und ja, es gibt auch eine natürliche Ordnung mit Mann und Frau und so. Erstmal so ganz oberflächlich, aber sobald man das mal ein bisschen verfolgt, driftet man ganz schnell ab.
Interessant, klingt interessant, schaue ich mir
sicher an. Das muss ich euch empfehlen, ist für Android und iOS spielbar und kostet nichts.
Cool, klingt gut.
Ja, jetzt droppst du aber hier die Bombe noch. Okay, krass.
Ja, das war mir noch ein Anliegen.
Rainer, du noch was?
Ich glaube, ich habe alles durch. Also ich bin, wie gesagt, eben schon auf der Suche nach der ultimativen 2021er Liste, aber ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, man soll den Dezember noch nicht abschreiben. Er ist ja erst ein Tag alt. Heute ist noch nichts passiert, ich gebe es zu, aber morgen kommen noch interessante Sachen raus. Und ja, mal schauen. Also ich würde sagen, ich habe immer wieder gehört, 2021 sei ein schlechtes Jahr für Videospiele gewesen, aber nur ein mittelmäßiges. Ja, ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man wirklich nur die ganz Großen im Blick hat. Für die war es vielleicht wirklich nur eher so, oder vielleicht sogar wirklich ein schlechtes Jahr, kann man sagen. Mhm. Die ganz großen Mega-Hits, die AAA-mäßigen, die gab es nicht. Aber ich glaube, es wurde wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder mehr gespielt als das Jahr zuvor. Und ja, es gibt einfach, das haben, glaube ich, auch die Spiele, die wir genannt haben, jetzt bewiesen, es gibt so viel. Es ist so ein wahnsinnig breites Medium geworden mit wirklich wunderbaren Nischen und auch einem großen Publikum, das, glaube ich, auch trotzdem bereit ist, interessante neue Sachen mal zu spielen. Und ja, mal schauen, wie sich Ubisoft, Activision und all die ganzen anderen Riesen danach ausrichten werden. Mal sehen. Dann sie können auch bleiben, wo sie sind. Nämlich in der Geschichte im Rückspiegel.
Das würde ich auch sagen. Es gab viel und sehr viel Interessantes. Und wenn man durch die Listen schaut, dann findet man echt Sachen, wo man denkt, wow, das habe ich so noch nicht gesehen. Aber es stimmt, die großen Impulse von den Leuten, die die Konsolen bauen, die Game Passes bespielen und so weiter, die habe ich wirklich lange nicht gesehen. Da ist Deathloop noch so die Ausnahme, wo ich sagen würde, okay, da hat man mal was versucht, aber wer weiß auch, ob das überhaupt erfolgreich gewesen wäre.
Obwohl ich jetzt, weil du Game Pass erwähnst, ich glaube ja, ich will jetzt nicht Microsoft chillen irgendwie, Microsoft macht das schon richtig, weil im Game Pass kommen tatsächlich auch wirklich wunderbar tolle Spiele, das ExoOne, das wir ja alle genannt haben,
stimmt, das ist auch so.
Ist im Game Pass gewesen vom ersten Tag an. Ich glaube, dass sich gerade kleine Entwickler durchaus nach solchen Kooperationen umsehen müssen, weil auf kurz oder lang ja das Publikum wird größer, die Bereitschaft, Geld auszugeben, wird auch größer. Nur das große Problem ist für Indies, wie kommen sie in ihre Öffentlichkeit überhaupt? Wie kommen sie zu ihrer Aufmerksamkeit? Wie erreichen sie ihr Publikum überhaupt? Denn es nützt nichts, das beste Spiel der Welt gemacht zu haben, wenn es überall die PR-Sendungen im Papierkübel landen, wenn es keiner spielt, wenn es null Rezensionen auf Steam hat, wenn es untergeht. Sprich, es gibt pro Woche, ich kriege immer so einen Newsletter zugeschickt, es gibt pro Woche durchschnittlich 200 bis 250 neue Spiele nur auf Steam pro Woche. Und das ist einfach eine Flut, die ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für jeden, der sich mit Spielen beruflich beschäftigt, ob man jetzt selber Spiele macht oder ob man drüber schreibt oder drüber redet. Kuratorenschaft ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge momentan und da sehe ich noch ein bisschen Aufholbedarf.
Ja, das würde ich nämlich jetzt auch sagen, weil ich meine, ich habe selber mal einen Game-Podcast gemacht, bin in dem Thema eigentlich tief drin, ich schaue auch gerade auf Videospielseiten wie, weiß ich nicht, Destructoid oder sowas, die auch viel nochmal reviewen oder irgendwie rausbringen. Ich meine, 4Players hat ja dicht gemacht in diesem Jahr, beziehungsweise in seiner aktuellen Form, die ja auch viele Tests gemacht haben und so weiter. Auch der The Escapist zum Beispiel auf YouTube, die haben so ein 3-Minute-Reviews-Format, wo auch nochmal echt Sachen, also dass ich mir echt oft angucke, aber ich habe das Gefühl, ich bin halt auch tief drin. Also ich krieg dann halt auch mal sowas mit, wie selbst ein Inscription oder sowas, was jetzt nicht das mega Riesenspiel oder sowas war, oder so ein ExoOne, weil ich rein auf Twitter-Folge oder anzeitet, weil ich Lara-Folge oder sowas. Ne? Aber was würdet ihr sagen, wo findet man das raus? Also wenn man jetzt fürs nächste Jahr nicht auf den Podcast warten will, das wäre noch so eine Sache, wie findet man denn raus, was so die Spiele sind? Weil es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, so ja, okay, ich lese jetzt hier mal, weiß ich nicht, die großen Magazine, dann plättern die schon rein.
Nee, ich glaube, man muss versuchen, sich selber was zusammenzustellen an Outlets, wo man weiß, okay, die haben so ein bisschen meinen Geschmack. Ich meine, für mich zum Beispiel ist eine wichtige Ressource die Wholesome Direct immer, die es ja jetzt auch mehr als einmal pro Jahr gibt, wo einfach wunderschöne, positivistische Spiele vorgestellt werden, aber die machen natürlich auch nur dieses eine Element aus. Aber da sind auch immer bestimmt 80% Spiele drin, die ich sonst nicht auf dem Schirm hätte. Also das ist auf jeden Fall was und das ist auch super, das ist zum Beispiel super kuratiert. Sowas müsste es halt vielleicht im besten Fall für alles geben. Für die Leute, die sich jetzt nicht wie wir jeden Tag damit beschäftigen, sind natürlich solche Sachen wie Awards auch nicht schlecht für Indie-Entdeckungen. Also so, ich meine Minute of Island zum Beispiel oder El Hijo, Entschuldigung, hätten wahrscheinlich nicht so viele Leute mitbekommen, wenn sie nicht irgendwelche Preise abgeräumt hätten. Ne? Also hier in Deutschland kriegt man das immer noch mit, wenn es deutsche EntwicklerInnen sind oder aus der Dachregion, aber so kommen die halt auch international ein bisschen rum. Und das ist halt auch wichtig, finde ich. Aber genau, also ich habe da jetzt auch nicht die eine Quelle dafür, sondern ich folge halt Leuten auf Twitter, die selber EntwicklerInnen sind. Ich gucke mir halt so ein paar Webseiten an, die ich mal immer wieder durchscrolle und so. Also das ist so mein Ding.
Ja, also ja. Ich glaube, das machst du schon richtig auch. Also ich glaube, man kann es auch nicht anders machen, weil es gibt sprichwörtlich keine Einzelseiten, die das erledigen können, einfach wegen der Menge. Es gibt gerade für kleine Spiele gibt es ein paar, die das machen. Warp Door, Game Jam Curator oder Game Curator eben hat es
genau.
gegeben, wird bald aufhören. Aber die decken ja auch nur ein ganz winzig kleines Spektrum ab, nämlich so eben Game Jam Spiele oder itch.io Spiele. Ich versuche ein bisschen das zu machen in den Outlets, wo ich das darf. Sprich, ich bin dann eigentlich eher, was mir gar nicht unbedingt so liegt, ich bin eher dabei, dann oft so Sammelartikel zu schreiben, wo es eben um die 10 besten neuen Strategiespiele geht oder diese Indie-Perlen sollten sie jetzt nicht verpassen, etc. Also Listicles zu schreiben ist jetzt nicht unbedingt was mich so als Autor oder Journalist jetzt so wahnsinnig befriedigt, aber ich muss sagen, das ist vielleicht meine Art und Weise, mit diesem wahnsinnigen Input umzugehen auch, weil es ist unmöglich, eine Auswahl zu treffen in gewisser Weise. Es ist auch jetzt eben schwierig zu sagen, ja, das sind die 12 Spiele, die ihr dieses Jahr gespielt haben sollt, weil es einfach eine unfassbare Respektlosigkeit gegenüber den anderen 15.000 Spielen ist, die es auch noch gibt, dazu sagen, dieses 0,1 Promille, das war's jetzt quasi. Es ist nicht so. Und ich glaube, man muss sich selbst zusammenstellen. Also die Rolle von Influencern sollte man da überhaupt nicht unterschätzen. Also es gibt eben YouTube-Kanäle, die machen oder die make or break a game mehr oder weniger. Das heißt, es ist einfach so, dass wenn irgendwo ein YouTuber irgendein kleines obskures Indie-Spielchen spielt und sagt, hey, seht euch das mal an, oder ein Twitcher oder ein Streamer oder ein sonstiger Influencer, dann kann das für diese eine Person, die das Spiel gemacht haben, bedeuten, dass die in 20 Jahren auf eine lange und fruchtbare Karriere zurückblickt. Mhm. Wenn das nicht passiert, geht der Mann halt wieder zurück und macht Buchhaltungssoftware. Das ist halt so. Das heißt, das ist wirklich Hopp oder Drop, mehr oder weniger. Man hat eine gewisse Verantwortung, wenn man sich schon beruflich damit beschäftigt, meines Erachtens, dass man eben auch sich bemüht, diese Sachen auch unterzubringen. Und das ist das, was ich immer sage. Also ich mag eigentlich ganz ungern Verrisse schreiben. Also wenn ich irgendwo ein Spiel finde, das ist schlecht, dann schreibe ich keinen Artikel drüber, nicht, weil ich jetzt irgendwie unbedingt so harmoniesüchtig bin. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass das nicht stimmt. Sondern eher, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt so viel, was irgendwie untergeht, was gelobt werden soll, was irgendwie, was es wert ist, dass man sich dafür einsetzt und dass man sagt, hey, das ist gut, spiel das verdammt, als zu sagen, ja, das von diesen 200 Spielen letzte Woche könnt ihr auch auslassen.
Das ist super, sinnlos. Das bringt nichts. Außerdem gibt es schon genügend schlechte Neuigkeiten da draußen, genau, also muss man da nicht noch da was dazusetzen.
Ja, auf die Kleinen nicht draufhauen, aber Appell, ich lese sehr gerne Verrisse zu Videospielen.
Großen Spielen ist es legitim, meiner Ansicht nach, weil die finden ihre Käufer sowieso und dann kann man vielleicht warnen und sagen, hey, vielleicht ist das neue Battlefield doch nicht so geil.
Genau, spielt lieber Indie-Spiele, hier habt ihr 10. So rum. Genau. Und für die Leute, die halt wieder so ein bisschen eher KonsumentInnen sind und jetzt vielleicht wissen wollen, wie sie an diese Indie-Spiele, folgt doch auch kleineren YouTube-Kanälen, die sich genau auf sowas spezialisieren. Ich glaube, es gibt einen, der heißt Too Into Indie. Die machen nur das, die spielen, machen Let's Play von Indie-Spielen. Nichts anderes. Und relativ häufig. Also da solche Kanäle zum Beispiel finde ich immer ganz wichtig, weil da sehe ich dann auch, okay, was haben die denn jetzt noch, wie schaut das aus, ist das interessant, okay, so. Und dann haben die ein paar mehr Klicks und man selber hat vielleicht nochmal ein, zwei Spiele mehr im Jahr, die man eben nicht gesehen hätte. Also genau das mit diesen Influencern funktioniert ja auch auf ganz kleiner Ebene, finde ich.
Mhm. Ja, total. Und da, man macht sich auch manchmal lustig über InfluencerInnen, aber ich lasse mich auch sehr, also von den richtigen Leuten lasse ich mich auch sehr influencen, was ich unter anderem, dann spiele und runterlade und anfange unter anderem von euch beiden. Dankeschön, dass ihr mit mir auf das Gaming-Jahr 2021 zurückgeschaut habt. Hoffen wir mal, dass da noch ein paar Sachen kommen vielleicht in diesem
Bestimmt.
Jahr. Bestimmt. Ich glaube auch.
Danke. Danke für die Einladung. Gerne nächstes Jahr wieder. Hoffentlich dann ohne Loop. Dann haben wir hoffentlich alle eine PS5 und wir haben haben ganz neue Sachen.
So, bis dahin ist Cyberpunk spielbar. Juhu!
Ja, genau. Bis dahin ist Cyberpunk spielbar und wir haben nicht noch 20 neue Varianten und den 5. Lockdown und
Loop. Nächstes Jahr Hero kommt Horizon. Es muss gut werden.
Genau, Horizon Elden. Das ist das beste Spielejahr aller Zeiten. Und Zelda kommt auch noch raus. Also da werden, yeah, da werden wir so im Schwärmen wieder sein über AAA nächstes Jahr. Genau. Und hier bei Katz, wir haben mehrere Folgen. Es passiert eigentlich sonst nicht so, gerade in Auftrag. Also wir werden nochmal eine Folge zu French Dispatch machen, House of Gucci und Matrix 2 und 3. Ich weiß nicht genau, welche als nächstes kommt, aber irgendwas davon kommt nächste Woche. Bis dahin viel Spaß im Kino, falls sie noch auf sind bei euch und beim Stream und beim Spielen. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast@yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt's in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl. Und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com/katz. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-BossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Shownotes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.